Ich habe ihn angezeigt wegen Stalking. Ich habe das Gefühl, er war in einer Art oder hatte eine Art Psychose. Das hat man einfach gemerkt an seinen Nachrichten. Also in der einen Nachricht war es, ich liebe dich so sehr, bitte, bitte, komm zurück. Und in der anderen Nachricht war, wie kannst du nur, ich hasse dich. Und er hat sich in der ganzen Zeit über jetzt 5 Handynummern gemacht oder sich geben lassen und mit mir mit diesen 5 Nummern halt geschrieben. 1000 SMS und ich zähle die E-Mail-Adressen jetzt gar nicht dazu. Er hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschickt, wo ein Link drin war mit einem Abhörgerät. Ja, und mit dem Zusatz, das würde ich mir holen oder das würde ich verwenden, wenn ich meinem Partner misstraue. Ich bin dann von der Weihnachtsfeier nach Hause gekommen, war auch so ein bisschen angetrunken, ne, und war dann hier so gegen 23:45 zu Hause. Und auf einmal hörte ich nur, dass etwas mit einem sehr lauten Knall an meine Schlafzimmerfensterscheibe geknallt ist. Dann habe ich alle Lichter ausgemacht, bin dann auf den Balkon gegangen und habe tatsächlich meinen Ex-Freund gesehen, der vor meinem Haus stand oder hinter meinem Haus, besser gesagt, guckte mich noch an und zeigte mir noch den Mittelfinger hoch und ist dann weggerannt. Das erste Mal nach so vielen Jahren habe ich mich mal gewehrt und habe ihn dann angezeigt wegen Stalking, Bedrohung und Beleidigung und Nachstellung.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin für Menschen, die sich aus toxischen Beziehungen lösen wollen. In diesem Podcast gebe ich Betroffenen eine Stimme. Sie teilen ihre Erfahrungen, erzählen von ihren Erkenntnissen und davon, wie sie ihren Weg aus der toxischen Verstrickung gefunden haben. Ich ordne diese Geschichten fachlich ein und gebe dir Hintergrundwissen, damit du die Dynamiken besser verstehen und für dich einordnen kannst. Mir ist wichtig, dass du weißt, du bist nicht allein mit dem, was du erlebst. Und es gibt einen Weg hinaus, auch für dich. Falls du gerade unsicher bist, ob das, was du erlebst, wirklich so schlimm ist oder ob du dir vielleicht nur etwas einredest, dann lade ich dich ein, eine kostenfreie Ersteinschätzung bei mir zu buchen. Das ist ein 30-minütiges Gespräch, in dem wir uns deine Situation gemeinsam anschauen und überlegen, was die nächsten Schritte sein könnten. Ganz unverbindlich. Den Link findest du in den Shownotes. Die heutige Folge ist eine besondere, denn es ist ein Update. Vor etwas über einem Jahr habe ich zum ersten Mal mit Sophia gesprochen. Sie hat damals ihre Geschichte erzählt, mitten aus dem Chaos einer toxischen Beziehung heraus. Diese erste Folge habe ich dir in den Shownotes verlinkt, falls du sie noch nicht gehört hast oder sie dir noch einmal anhören möchtest. Heute meldet sich Sophia also zurück und berichtet, was seitdem passiert ist. Sophia ist, wie ihr wisst, nicht ihr echter Name, denn in diesem Podcast sprechen Betroffene unter einem Pseudonym, um ihre Privatsphäre zu schützen. Sophia, schön, dass du nochmal bereit bist, im Podcast über deine Geschichte zu sprechen. Seit unserer letzten Aufnahme ist, wie ich gehört habe, einiges passiert. Und ich weiß, dass viele Hörerinnen und Hörer sich über ein Update von dir freuen. Also erzähl uns doch gerne einmal, was ist passiert, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben.
Ja, hallöchen Jenny. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Wo fange ich denn am besten an? Der letzte Stand war ja, dass ich mit der Podcast-Folge mir eine Grenze setzen wollte, tatsächlich. Dass ich endlich einen Abschluss finden möchte. Und das habe ich auch geschafft. Also es ist jetzt ein Jahr vergangen. Und ich habe wirklich geschafft, mich komplett aus dieser Beziehung zu lösen. Also das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Und mir geht es auch sehr, sehr viel besser als noch vor einem Jahr.
Genau, das ist schön zu hören. Gleichzeitig weiß ich aber auch, es gab doch noch so die ein oder andere Situation zwischen euch beiden, wo er zumindest weiterhin in Erscheinung getreten ist. Wie ist das denn nach dieser endgültigen Trennung dann weitergegangen?
Also tatsächlich hat er in dem ganzen Jahr über mehrmals versucht, mich zu kontaktieren. Also jetzt gerade ist so eine Situation, ich habe ihn angezeigt wegen Stalking. Das hat sich echt krass entwickelt, möchte ich sagen. Ich habe ja mit dir die Folge im November aufgenommen, letztes Jahr. Und ab Weihnachten ging es dann tatsächlich los, dass er versucht hat, mich zurückzuhuvern. Gerade um Weihnachten rum ist es bei ihm immer so ein Thema gewesen, dass er sehr depressiv geworden ist, weil er halt alleine lebt und keine Familie mehr hat. Und da ging es dann quasi los, dass er mir immer wieder geschrieben hat, mich versucht hat anzurufen, worauf ich erstmal nicht eingegangen bin. Das Ganze hat sich aber dann zugespitzt, sagen wir mal so Ende Dezember bis Anfang Januar, dass er dann vermehrt mit Suizid gedroht hat. Sprich, er hat mir immer wieder geschrieben, er kann nicht mehr, er schafft das alles nicht mehr. Und ich muss sagen, das war teilweise relativ schwierig für mich, da nicht drauf einzugehen, weil man hat ja auch Mitgefühl mit dem Menschen und ich habe mich irgendwo noch in dieser Verantwortung gesehen, ne, weil ich wusste, er hat keinen. Und Mitte Januar wurde es dann richtig, richtig schlimm. Also da hat er dann, also nicht nur er hat mir geschrieben, sondern halt auch ein ehemaliger Arbeitskollege, eine ehemalige Arbeitskollegin, haben mich dann gleichzeitig angeschrieben, dass es ihm sehr, sehr schlecht geht und dass ich mich doch mal bitte melden soll, einmal nach dem Rechten gucken soll. Und da habe ich noch zu beiden gesagt, warum kommt ihr damit zu mir? Ich kann sowieso nichts tun. Ende vom Lied ist, dass ich mich dann doch habe belabern lassen irgendwo und habe dann bin dann doch wieder hingefahren, um zu gucken, wie es ihm geht. Und habe dann echt mit Erschrecken festgestellt, dass ja, es ihm wirklich nicht sehr gut geht. Also ich bin dann zu ihm in die Wohnung, habe dann gesehen, es steht nichts mehr irgendwo. Also die ganze Wohnung war leer, verwüstet. Die Haustür war komplett demoliert. Er hatte mir dann auch erzählt, dass er einen Zusammenbruch hatte und seine Nachbarn Polizei und alles gerufen haben, die dann auch die Tür eingetreten haben, weil er bei sich zu Hause so durchgedreht ist. Und ab da war er auch in psychischer Behandlung. Ne? Also das war so der Stand, den er mir dann damals gesagt hat. Er hatte seine ganzen Möbel verkauft und. Und ich war dann quasi in so einer Situation, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll. Ne? Soll ich jetzt den Krankenwagen rufen? Was soll ich jetzt tun? Habe aber da relativ schnell gemerkt, dass das, ja, dass er mich wieder schlecht behandelt hat. Ne? Also ich war dann da. Habe ihm zugehört und ja, und nach ein paar Stunden habe ich dann gemerkt, ihm geht es ja gar nicht so schlecht und habe mich dann wieder entfernt. So. Dann war auch erstmal wieder Ruhe. Er hat mir dann aber weiterhin Nachrichten geschrieben.
Sophia, was ist denn passiert in der Zeit, in der du da bei ihm warst, in diesen Stunden? Was habt ihr da gemacht?
Eigentlich nur dort gesessen und geredet. Na, also er hat, also das Hauptthema war eigentlich nicht, dass es ihm so schlecht geht, sondern dass er mich wieder zurück möchte und es ihm dadurch besser gehen würde. Und ich habe ihm aber gesagt, dass das nichts mehr wird. Ich bin gerne für ihn da, ich unterstütze ihn. Also das habe ich ihm auch wirklich angeboten, dass ich die Wege mit ihm gehe, dass ich ihn zu Ärzten fahre oder ihn einfach unterstütze mental, aber ohne Beziehungs- oder ohne, dass wir eine Beziehung wieder eingehen. Und das wollte er nicht. Ja, und dann wurde er halt wieder biestig mir gegenüber. Und als ich dann gemerkt habe, es kippt wieder, habe ich dann gesagt, pass auf, das machen wir nicht, ich gehe. So, und das hat sich wirklich bis April, dieses Hin und Her, hat sich das gezogen.
Also habt ihr euch da öfter gesehen auch in dieser Zeit oder miteinander gesprochen, geschrieben?
Er hat mir immer geschrieben. Ich habe teilweise am Anfang noch geantwortet, auf viele Nachrichten aber nicht, weil ich halt einfach auch, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ne? Weil ich wollte mich ja so gesehen abgrenzen und abkapseln. Aber das Ganze hat mir das wirklich echt schwer gemacht. Das war so ein emotionaler Druck für mich auch. Ne? Und ich habe das Gefühl gehabt, das lastet irgendwie auf meinen Schultern. Und ich hatte wahnsinnige Angst, dass er sich halt wirklich was antut und ich dann nicht gehandelt habe und nichts getan habe, so gesehen. Ich habe dann, wie gesagt, von Januar, das war dann Mitte Januar, kurz vor seinem Geburtstag, dass ich dann gesagt habe, pass auf, ich kann das so nicht. Ich möchte keine Beziehung mit dir. Ich bin aber sehr gerne da. Das heißt, wenn du meine Hilfe brauchst, wenn es wirklich ernst ist, darfst du mich gerne anrufen. So. Damit war er aber nicht einverstanden. Dann hatten wir wieder eine Lücke von Januar bis April. Also du musst dir vorstellen, ich habe seine Nummer ja blockiert. Und mein Handy hat eine Funktion, wenn ich eine Nummer blockiert habe, landen aber SMS in einem gesonderten Ordner. Das heißt, ich kann die sehen und kann die auch lesen. Und er hat dann bis dato sich eine Zweitnummer beschafft, um mir damit halt auch zu schreiben. Und ich habe wirklich versucht, bis April da nicht mehr drauf einzugehen. Im April war dann aber nochmal eine Situation, die sich dann zugespitzt hat. Also da wurde es dann nochmal richtig ernst. Ich war auf der Arbeit und bekam dann einen Anruf von einer Nummer, die ich nicht kannte. Und das war wieder sein Arbeitskollege, der mich dann angerufen hatte und dann zu mir meinte, Sophia, jetzt gerade ist es sehr, sehr schlimm, könntest du bitte gleich mal dahin fahren? Und da wurde ich ein bisschen sauer und habe gesagt, Leute, ihr könnt mich nicht ständig anrufen, ich bin gar nicht mehr mit diesen Menschen zusammen, ihr seid seine Freunde, bitte geht doch selber dahin. Ja, und er sagte dann nur, dass er heute keine Zeit hat. Also habe ich dann nach der Arbeit gesagt, okay, ich fahre jetzt noch einmal dahin, guck, was los ist. Und wenn ich dann merke, es wird schlimmer, rufe ich den Krankenwagen. Dann sollen die sich bitte damit auseinandersetzen.
Also wenn du sagst, es ging ihm schlecht oder es war schlimm, was kann ich mir darunter vorstellen? In welchem Zustand war er in diesen Momenten?
Also ich habe das Gefühl, er war in einer Art oder hatte eine Art Psychose. Das hat man einfach gemerkt an seinen Nachrichten. Also in der einen Nachricht war es, ich liebe dich so sehr, bitte, bitte komm zurück. Und in der anderen Nachricht war, wie kannst du nur, ich hasse dich und stirb und so. Ne? Also wirklich so ein richtiges Hin und Her. Man hat halt richtig an seinem Verhalten gemerkt, da ist nichts mehr, da sitzt nichts mehr gerade aufeinander, so gesehen. Ich bin dann, wie gesagt, nach der Arbeit dahin gefahren. Erst hat er mir die Tür nicht aufgemacht, dann doch. Es hat sich nach wie vor nichts in der Wohnung verändert. Also da war immer noch kein Möbelstück. Der hat auf einer Matratze so richtig gehaust, möchte ich sagen. Und als ich dann drin war, hat er mich beleidigt. Aber wie? Und ich habe nur zu ihm gesagt, pass auf, ich möchte nicht mehr, dass mich irgendjemand anruft, weil es dir schlecht geht. Höre ich noch einmal, dass es dir nicht gut geht, rufe ich den Krankenwagen. Ich sage, und dann bin ich raus. Ja, Ende vom Lied ist, dass er mich rausgeschmissen hat. Und da war ich dann auch wirklich das letzte Mal physisch bei ihm, hatte quasi das letzte Mal so richtig Kontakt zu ihm. So. Also das war nochmal richtig schlimm. Und dann von April bis quasi jetzt, wir haben ja jetzt Dezember, habe ich es wirklich geschafft, auf nichts mehr einzugehen, auf gar nichts. Aber es sind in der Zwischenzeit halt trotzdem nochmal viele Dinge passiert. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe ihn jetzt angezeigt wegen Stalking. Es ist nämlich so, er hat sich in der ganzen Zeit über jetzt 5 Handynummern gemacht oder sich geben lassen und mit diesen 5 Nummern halt geschrieben. Ich kann die E-Mail-Adressen, die mir geschrieben haben, gar nicht mehr zählen. Also der hat mich versucht, über Instagram zu erreichen, der hat mich versucht, über E-Mail zu erreichen, über SMS, der hat mich angerufen, Facebook, TikTok. Also sämtliche Kanäle, die es halt gibt, mit ganz vielen unterschiedlichen Namen, und ich wusste halt immer, dass er das ist. Ich habe gedacht, irgendwann hört das schon auf. Ne? Deswegen habe ich halt gar nicht mehr reagiert. Und zwischendurch habe ich halt immer mal wieder in diesen blockierten Ordner reingeschaut, ne, um zu gucken, wie ist gerade so der Stand, wie ist der drauf. Ne? Also nicht, um mich da weiter drin festzuhalten, sondern einfach auch, um die Situation so ein bisschen besser einschätzen zu können. Und in den ganzen Nachrichten hat man halt immer wieder dieses Auf und Ab gesehen. Ne? Ich hasse dich, ich liebe dich, ich hasse dich, ich liebe dich. Und jetzt zum Ende des Jahres, das fing so ab September, fing das an, dass das richtig gekippt ist. Also da kamen nur noch Hassnachrichten. Und er hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschickt, wo ein Link drin war mit einem Abhörgerät. Ja, und mit dem Zusatz, das würde ich mir holen oder das würde ich verwenden, wenn ich meinem Partner misstraue. Und ich hatte bis dato so ein ganz komisches Bauchgefühl, dass ich wirklich abgehört werde. Und zwar im Auto, also jetzt nicht explizit in meiner Wohnung, sondern in meinem Auto. Kann ich dir auch ein Beispiel geben? Also zum Beispiel, er hatte an dem Tag, war irgendwas gewesen. Ich kann dir leider gar nicht mehr genau sagen, was genau das war. Auf jeden Fall hatte ich mit einer Freundin, habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt. Und hatte ihr dann erzählt, was er wieder gemacht hat. Und wir hatten uns darüber kaputt gelacht. In dem Moment bekomme ich eine SMS von ihm, also von einer Nummer, die ich nicht kannte. Ach, ihr habt ja Spaß, das ist ja super. So, und das ist dann 2-3 Mal noch passiert.
Also er hat auf die Kommunikation, die du mit anderen Menschen hattest, reagiert, obwohl er sie eigentlich gar nicht hätte hören dürfen oder hören können.
So, und am Anfang da habe ich mir gedacht, du spinnst doch, das kann ja nicht sein. So, und kurz danach schickte er mir, wie gesagt, diesen Link mit diesem Abhörgerät. So, und ab da wurde mir mulmig. Ne? Und da habe ich gesagt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hab das aber dann wieder zur Seite getan, weil man möchte das ja irgendwo auch nicht wahrhaben. Na? Dann ist aber was passiert. Ich habe keine Beweise dafür. Ne? Ich weiß es nicht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass er das gewesen ist. Vor circa 1,5 Monaten war ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, den wir beide gemeinsam hatten, war ich verabredet zum Kaffee trinken. So, es war aber blödes Wetter. Also habe ich ihn abgeholt und wir sind zu mir gefahren. Wir waren dann hier. Ich habe eine Musikanlage, die ich von ihm mal geschenkt bekommen habe.
Von deinem Ex?
Von meinem Ex, Entschuldigung, genau. Und diese Anlage hat an diesem Tag so rumgesponnen, das hat sie vorher nie und danach auch nie wieder.
Was ist da passiert?
Die Verbindung wurde immer wieder gekappt. Immer wieder. Na, also ich kann dir das gar nicht erklären. Also ich habe versucht, mich also es ist so eine Bluetooth-Box. Immer wieder wurde die Verbindung gekappt, sodass mein Fernseher sich nicht mehr damit verbunden hat, sondern etwas anderes. Und da kamen auch irgendwelche Geräusche raus. So, wie gesagt, das hat meine Anlage vorher nicht gemacht und danach auch nie wieder. Haben wir nicht weiter drüber nachgedacht, haben dann den Tag so hinter uns gebracht. Es war, wie gesagt, ein Sonntag. Ich habe mein Auto bis mittwochs nicht mehr bewegt. Mittwochmorgens wollte ich dann zur Arbeit fahren und habe dann festgestellt, dass meine Reifen zerstochen waren. Meine beiden hinteren. Ja, auch das ist vorher noch nie passiert. Also mein Bauchgefühl war dann in dem Moment, er wusste, dass dieser Kollege bei mir gewesen ist und hat das daraufhin gemacht. Ich habe dann die Polizei gerufen, habe aber Anzeige gegen unbekannt gemacht, weil ich halt eben, ich wollte keinen Namen nennen. Natürlich habe ich eine Vermutung genannt, aber ich bin da sehr vorsichtig, ne, wegen Verleugnung. Also hab ich nur die Anzeige gegen unbekannt gestartet. Ich habe ihm dann aus Reflex eine Nachricht zukommen lassen und habe ihm geschrieben, ich sage, pass auf, meine Reifen wurden zerstochen. Ich weiß nicht, wer das war, aber bis hierhin und nicht weiter solltest du das gewesen sein. Ich sage, dann werde ich dich anzeigen. Jetzt ist Schluss. Dann kam natürlich ganz viel Holterdiepolter zurück. Wie kannst du nur? Ja, wie ich denn darauf kommen würde, dass er das gewesen ist, da habe ich dann aber auch gar nicht mehr darauf geantwortet.
Also das war das erste und einzige Mal seit April, dass du reagiert hast.
Ja.
Oder selbst sogar initiativ ihm was geschrieben hast.
Richtig, genau. Und wie gesagt, danach kamen dann ein Schwall Nachrichten, na, worauf ich dann aber auch gar nicht mehr eingegangen bin. Und dann 2 Wochen später war dann meine Weihnachtsfeier, freitags. Ich bin dann von der Weihnachtsfeier nach Hause gekommen, war auch so ein bisschen angetrunken, ne, und war dann hier so gegen 23:45 zu Hause. Und auf einmal hörte ich nur, dass etwas mit einem sehr lauten Knall an meine Schlafzimmerfensterscheibe geknallt ist. Und ich habe das erst gar nicht realisiert, saß dann hier, habe erstmal abgewartet. Und 2 Minuten später nochmal. Dann habe ich alle Lichter ausgemacht, bin dann auf den Balkon gegangen und habe tatsächlich meinen Ex-Freund gesehen, der vor meinem Haus stand oder hinter meinem Haus, besser gesagt. Guckte mich noch an und zeigte mir noch den Mittelfinger hoch und ist dann weggerannt. Dann habe ich mein Handy wieder geöffnet, bin in diesen Ordner reingegangen und da hat er mir auch wirklich geschrieben, dass er sich jetzt selber vergewissern wollte nach 2 Wochen, ob meine Reifen denn wirklich zerstochen gewesen wären. Ich ja eine Lügnerin bin, also hat mich aufs Übelste beleidigt und hat auch gesagt, dass er das war. Also, dass er gerade Steine an mein Fenster geworfen hat. Wie gesagt, ich habe keine Beweise, aber mein Bauchgefühl sagt mir zu 100%, er war das mit meinem Reifen und er hat definitiv irgendetwas von meinem Auto wieder weggenommen, weil er Angst hatte und wusste, ich involviere die Polizei jetzt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass es so ist. Und seitdem habe ich auch von ihm nie wieder was gehört. Also ich bin dann den Montag darauf, bin ich dann mit einer gemeinsamen Arbeitskollegin, bin ich dann zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. Das erste Mal nach so vielen Jahren habe ich mich mal gewehrt. Und habe ihn dann angezeigt wegen Stalking, Bedrohung und Beleidigung und Nachstellung.
Da gibt es im Moment noch kein Ergebnis, richtig?
Genau. Also ich wurde jetzt erstmal aufgefordert, das Ganze niederzuschreiben mit Nachweisen von den insgesamt 1000 Nachrichten, die jetzt, also nur SMS.
1000 SMS.
1000 SMS und ich zähle die E-Mail-Adressen jetzt gar nicht dazu, ne? Also die E-Mail-Nachrichten in diesem einem Jahr. Da sollte ich halt einen Nachweis erbringen. Und das habe ich auch gestern abgeschickt. Und jetzt, ja, müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Ich habe mir jetzt aufgrund dessen auch eine neue Wohnung gesucht. Also das heißt, ich werde nächsten Monat ausziehen. Genau, so ist jetzt gerade aktuell der Stand. Ja.
Was werden neben dem Auszug Sophia, die weiteren Schritte sein, die du noch ergreifen musst, um dich dauerhaft zu schützen?
Genau, also ich werde auf jeden Fall eine Auskunftssperre beantragen. Das werde ich tun, dann werde ich meine Handynummer endlich wechseln. Und was ich auch mir vorgenommen habe, ist mein Kennzeichen auch zu wechseln. Ich möchte auch gerne mein Auto mal richtig unter die Lupe nehmen lassen. Also ich habe mir sogar schon ein Gerät gekauft selber, um Wanzen und Kameras aufzuspüren. Einfach, weil ich mich hier in meiner Wohnung und auch im Auto nicht mehr sicher gefühlt habe. Also jedes Möbelstück, was ich mitnehme und jeden Karton, den ich gepackt habe, habe ich wirklich mit diesem Gerät einmal abgescannt, um zu gucken, schlägt das an, schlägt das nicht an. Ich habe mir sogar selber eine Überwachungskamera gekauft, um das auch wirklich mal zu testen, ob dieses Gerät auch zuverlässig ist und auch um meine Haustür im Blick zu haben. Also das Gerät funktioniert tatsächlich. Genau, und wie gesagt, sobald ich jetzt ausgezogen bin, wären das jetzt so die nächsten Schritte, die ich noch tun möchte.
Hast du noch Wanzen oder Ähnliches gefunden mit dem Gerät?
Nein, also wie gesagt, ich vermute, dass er irgendwas an meinem Auto installiert hatte und das in dieser Nacht wieder entfernt hat, weil er wusste, ich schalte die Polizei ein. War vielleicht mein Fehler, dass ich ihn da gewarnt habe, aber in dem Moment, also das ist für mich schon eine Drohung, Reifen zerstechen ist für mich, das ist eine Grenze, da muss man reagieren und ab da ist bei mir auch alles umgeschaltet. Also ja, weiß ich nicht, braucht man nicht. Also
ich finde ja interessant, dass er im Grunde von diesem Moment, wo du ihm das gesagt hast, dass du die Polizei einschaltest, bis zu dem Tag, an dem er möglicherweise dieses Gerät entfernt hat, dass das 2 Wochen fast gedauert hat, dass er sich so lange damit Zeit gelassen hat. In der Zeit hätte eine Polizei das ja möglicherweise schon auffinden können. Jetzt glaube ich, Sophia, möglicherweise haben sich einige der Zuhörenden noch nicht so sehr mit Überwachungstechnik auseinandergesetzt. Kannst du das beschreiben? Was ist das für ein Gerät, zu dem er dir da den Link geschickt hat? Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen.
Dieser Link, den er mir geschickt hat, das ist auf so eine Seite gewesen mit Spy-Technik oder irgendwas oder Abhörtechnik. Und das Gerät, was er mir quasi geschickt hat, ist so ein kleines, schwarzes, viereckiges Ding. Also nicht größer, auf jeden Fall kleiner als eine Zigarettenschachtel, weitaus kleiner. Und das funktioniert so, da ist eine Karte drin, eine Speicherkarte. Und sobald diese Speicherkarte, also sobald dieses Gerät Geräusche empfängt, ruft dieses Gerät eine Handynummer an, die auf dieser Karte registriert ist. Und der Empfänger kann dann quasi an seinem Handy gehen und hört alles, was gesagt wird. Also ich habe mir das wirklich intensiv durchgelesen, aber so funktioniert das. Kannte ich so auch noch nicht. Das heißt, für dieses Gerät braucht man kein WLAN, man braucht kein Bluetooth, sondern es funktioniert rein so, sobald Geräusche da sind, kriegt die Speicherkarte einen Empfang, ruft diese Handynummer an, die darauf registriert ist und dann hast du einen Radius von 7-8 Metern, wo du alles klar erkennen kannst, ohne Störgeräusche, ohne alles.
Das heißt, er kann die Gespräche im Auto mitverfolgen, wenn er so ein Gerät bei dir am Auto installiert hat. Und würde das auch zu der Thematik passen, dass er dann mitbekommen hat, dass du den Arbeitskollegen abgeholt hast?
Ja, absolut. Absolut. Das ist ja vorher nie passiert. Also ich habe nicht oft Herrenbesuch, sagen wir mal so, so gut wie gar nicht. Und dieser besagte Arbeitskollege war ihm vorher schon ein Dorn im Auge, warum auch immer. Es war, also er und ich waren eigentlich immer so in seinem Fadenkreuz, als wir alle noch zusammen gearbeitet haben. Wir waren immer die, die alles abbekommen haben. Und er hat uns vorher schon vorgeworfen, dass da was laufen würde und. Und es passt einfach alles komplett zusammen, weil ich sehe halt diesen Kollegen auch nicht sehr oft. Das passiert wirklich 2-3 Mal im Jahr, dass wir uns dann mal wirklich physisch auch treffen und uns ein bisschen austauschen. Und wie gesagt, also es würde passen.
Und du hast ihn wahrscheinlich in den seltensten Fällen in deinem Auto mitgenommen.
Ja.
Ja, spannend. Also, dass er da auch auf genau diesen Arbeitskollegen schon vorher eifersüchtig war, das ist ja zumindest ein Indiz dafür, dass da irgendetwas gewesen sein könnte und er dann hergekommen ist zu deiner Wohnung, um zu schauen, was machen die, wie lange bleibt er? Ja. Und in dem Zuge möglicherweise so wütend geworden ist, dass deine Autoreifen dann darunter gelitten haben. Gibt es denn in diesen über 1000 SMS-Nachrichten und E-Mails wirklich belastbare Dinge, die gegen ihn auch verwendet werden können?
Nein, also laut Polizei nicht. Also für mich schon. Wenn du mich jetzt fragen würdest, persönlich ja, weil er hat, da waren 2 Nachrichten, es waren nur 2 ne, die jetzt wirklich relevant sind. Also ich sitze jetzt auch nicht da und will ihm unbedingt wehtun und unbedingt was finden, sondern für mich, wenn du mich fragst, ich möchte gerne einen Abschluss haben, aber zwei Nachrichten waren da wirklich, da hat er auch meine Mutter bedroht. Ne, er hat dann geschrieben, deine großkotzige Mutter wird auch noch sehen, wenn ihr auf die Straße geht, und hatte dann auch irgendwie gesagt, er hat Kontakte zu den Hells Angels und wir würden ja mit unserer großen, Entschuldigung, aber großen Schnauze dann noch sehen, wo wir landen werden. Und für mich ist das eine eindeutige Drohung. Also der Polizist hat das leider anders gesehen. Das möchte ich auch gerne sagen. Also die Polizei hat mich leider nicht so ernst genommen. Da wurde auch richtig... Ich weiß nicht, ob der Begriff bekannt ist, aber Victim Blaming wurde da richtig betrieben. Meine Arbeitskollegin, die mit mir da war, um mich zu unterstützen, hat mir das Gefühl auch bestätigt, was ich in dem Moment hatte. Da wurde mir unter anderem vorgeworfen, also so kam es für mich halt rüber, warum ich denn erst jetzt reagiere und warum ich meine Handynummer noch habe und ob ich denn diesen ganzen Stress überhaupt will, weil ich die Handynummer nicht wechsle. Und da habe ich gesagt, naja, also... Für mich war es aber in dem Moment gut, dass ich die Handynummer noch habe, weil sonst hätte ich ja gar keine Indizien oder Beweise, dass er ja wirklich gerade total durchdreht. Ja, und so habe ich doch viel besser im Blick und kann einschätzen, auch wenn ich nicht reagiere. Aber anhand dieser Nachrichten kann ich ja sehen, wie ist er gerade drauf. Einfach auch, um mich zu schützen.
Zumal dich ja eine neue Handynummer auch nicht davor schützt, dass er dir E-Mails schickt oder dich bei Instagram oder TikTok oder welchen Plattformen auch immer stalkt.
So, das hat der Polizist aber nicht so ganz verstanden. Genauso war es ein Thema, wieso denn erst jetzt? Und auch da habe ich gesagt, naja, man geht ja nicht davon aus, dass das solche Ausmaße annimmt. Man geht ja davon aus, dass ein gesunder Mensch irgendwann, wenn eine Trennung halt vollzogen ist, ja irgendwann auch mal ablässt von einem. Aber das ist ja nicht passiert. Ganz im Gegenteil, es wurde ja jetzt... Also jetzt zum Ende des Jahres hat es sich ja so sehr zugespitzt, dass ich Angst um mein Leben habe. Ja, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühle. Und das kann es ja nicht sein. Na, und ich habe dem Polizisten auch versucht zu erklären, es ist das Letzte, was ich gerade tun möchte. Ich habe 5 Jahre habe ich nichts getan, obwohl ich sämtliche Gründe dafür gehabt hätte, ihn anzupinnen. Und dass es mir gerade auch überhaupt gar nicht leicht fällt, hier zu sein und das zu tun. Ich möchte einfach nur, dass er eine Konsequenz jetzt mal spürt endlich, weil ich das halt nie gemacht habe. Und jetzt für mich Grenzen erreicht sind, das lasse ich nicht mehr zu, dass man das mit mir macht. Ja, ich sag mal so, mir geht's gut. Also mir geht's wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also für mich war ja, das Hauptziel war ja für mich, endlich aus dieser Hölle rauszukommen, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, weil das war ja schlimm. Das war für mich schlimmer als das, was jetzt gerade passiert, sagen wir mal so. Und ich muss dir wirklich sagen, ich gehe mit Zuversicht in meine neue Zukunft und ich freue mich jetzt auch irgendwo. Was ich mir einfach nur wünsche, ist, dass er es jetzt gut sein lässt, weil ich möchte nicht weitergehen. Na, ich wünsche mir, dass er ablässt, weil diesen Frieden hat er verdient, diesen Frieden habe ich verdient. Ich muss sagen, ich verbessere mich so ein bisschen, ne? Also meine Wohnung ist sehr viel schöner als meine jetzige. Ich freue mich einfach auf den Neuanfang. Und auch wenn er mich dahin getrieben hat, gehe ich jetzt einfach mal mit Zuversicht da rein. Was bleibt mir auch anderes übrig? Für mich war jetzt nur noch mal wichtig, dass ich den Hörern und Hörerinnen auch mal Mut machen möchte. Jetzt nicht mit der Stalking-Geschichte, sondern einfach, dass es möglich ist, aus diesem Teufelskreis halt einfach auszubrechen. Ja, und wenn man einmal die Stärke gewonnen hat, dass es alles gar nicht mehr so schlimm ist. Na?
Dankeschön, Sophia. Also ich hoffe, dass wir in einem Jahr kein weiteres Update aufnehmen können, weil nichts mehr passiert ist und dass du vielleicht allenfalls noch eine kurze Sprachnachricht schickst und sagst, es ist alles gut und er hat jetzt endlich verstanden, dass das Ende ist und dass er mich in Ruhe lassen soll. Das wünsche ich dir von Herzen und nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dich nochmal gemeldet hast und dass wir nochmal heute sprechen konnten.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich nochmal da sein durfte und das alles nochmal erzählen durfte. Ja, und ich wünsche mir natürlich auch, dass es das jetzt war, ne?
Genau. Wir drücken dir alle die Daumen.
Dankeschön.
Danke dir. Wir haben gerade das Update von Sophia gehört. Ein Jahr ist vergangen seit unserer ersten Aufnahme und ich bin erleichtert, sagen zu können, Sophia hat es geschafft. Aus der Beziehung auszusteigen ist ihr gelungen und sie ist nicht wieder zurückgekehrt. Das ist die gute Nachricht.
Die weniger gute Nachricht ist, dass der Ausstieg aus einer toxischen Beziehung nicht automatisch bedeutet, dass der Albtraum vorbei ist. Sophias Geschichte zeigt uns heute, was passieren kann, wenn ein toxischer Partner die Trennung nicht akzeptiert. Was passieren kann, wenn der Partner die Trennung nicht akzeptieren möchte? Wie in jeder Folge greife ich mir auch heute einige Punkte heraus, auf die ich inhaltlich tiefer eingehen möchte. Schon in der letzten Folge mit Sophia habe ich erklärt, was Hoovering bedeutet. Hoovering ist der Versuch, den Ex-Partner nach einer Trennung wieder in die Beziehung zurückzuziehen, wie ein Staubsauger, der alles wieder einsaugt. Was Sophias Geschichte uns deutlich zeigt, ist, dass Hoovering nicht eine einzelne Taktik ist, sondern ein ganzes Arsenal an Strategien, die oft in einer bestimmten Reihenfolge eingesetzt werden und sich steigern, wenn die sanfteren Methoden nicht funktionieren. In Sophias Geschichte begann es um Weihnachten herum mit emotionalen Appellen. Ihr Ex schrieb ihr, wie einsam er sei, wie depressiv, und sie wusste, dass er keine Familie mehr hat. Er sprach also ihr Mitgefühl an. Und das ist eine klassische erste Stufe, der Appell an das Mitleid. Diese Partner wissen genau, dass ihre Ex-Partnerinnen oft sehr empathische Menschen sind. Sie nutzen diese Empathie aus, indem sie sich als hilfsbedürftig und verletzlich präsentieren. Und die Botschaft lautet: Ohne dich bin ich verloren. Du bist die Einzige, die mir helfen kann. Als das nicht funktionierte, eskalierte Sophias Ex zur nächsten Stufe: Suiziddrohungen. Er schrieb ihr, er könne nicht mehr, er schaffe das alles nicht mehr, und das ist eine massive Steigerung des emotionalen Drucks. Auf die Suiziddrohungen an sich komme ich gleich noch einmal ausführlicher zu sprechen. Parallel dazu setzte er eine weitere Taktik ein, die Instrumentalisierung Dritter, also Flying Monkeys. Ehemalige Arbeitskollegen riefen plötzlich bei Sophia an und sagten ihr, es gehe ihm sehr schlecht, sie solle doch mal nach ihm sehen. Und das ist besonders schwer abzulehnen, denn es erzeugt einen zusätzlichen sozialen Druck. Plötzlich fühlt sich Sophia nicht nur von ihm bedrängt, sondern sie hat auch das Gefühl, dass andere Menschen sie für sein Wohlergehen verantwortlich machen. Und es gibt ihr das Gefühl, sie könne dem Ganzen nicht entkommen, weil er überall Verbündete hat. Was Sophia ebenfalls erlebte, war das typische Hin und Her zwischen Liebesbekundungen und Hassnachrichten. In der einen Nachricht schrieb er, wie sehr er sie liebe und sie zurückwolle. In der nächsten beschimpfte er sie dann aufs Übelste und wünschte ihr den Tod. Dieses Wechselbad ist kein Zufall. Es hält Sophia in einem Zustand der Verwirrung und der emotionalen Erschöpfung. Man weiß nie, was als nächstes kommt, und paradoxerweise kann auch diese Unberechenbarkeit eine Art von Bindung erzeugen. Ich möchte das Bild noch ein wenig erweitern und euch einige weitere Hoovering-Strategien beschreiben, die Sophia so nicht beschrieben hat, die aber sehr häufig vorkommen. Eine sehr verbreitete Taktik ist das veränderte Ich. Der toxische Ex-Partner behauptet, er sei jetzt in Therapie. Er habe verstanden, was er falsch gemacht hat. Er sei jetzt ein völlig anderer Mensch. Manchmal wird sogar eine Diagnose präsentiert. Etwa, ich habe jetzt herausgefunden, dass ich narzisstisch bin und ich arbeite daran. Das klingt erstmal nach Einsicht, nach Veränderungswillen. Aber echte Veränderung braucht Jahre intensiver Arbeit, nicht Wochen. Und sie zeigt sich in Taten, nicht in Ankündigungen. Und vor allem entsteht eine dauerhafte Veränderung meist nicht aus der extrinsischen Motivation heraus, also nur durch diese Veränderung eine ehemalige Partnerin zurückbekommen zu können und sich genau aus diesem Grund überhaupt verändern zu wollen. Dann gibt es die Kategorie der erfundenen Kontaktgründe. Das können angebliche Notfälle sein, ein Unfall, eine Krankheit, eine Krise, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Es können aber auch scheinbar harmlose, praktische Anlässe sein. Wichtige Post ist für dich gekommen, obwohl es nur Werbesendungen sind. Du schuldest mir noch Geld, obwohl das nicht stimmt. Jemand hat mir erzählt, du hättest behauptet, ich hätte etwas aus deiner Wohnung gestohlen, obwohl das nie jemand gesagt hat. Die letzten beiden Beispiele sind heimtückisch, weil sie sozialen Druck erzeugen. Sie schaffen falsche Anschuldigungen, die Betroffene das Gefühl haben lassen, sie müssten sich jetzt rechtfertigen oder etwas richtigstellen. Der Impuls, auf so etwas zu reagieren, ist richtig, richtig stark. Aber genau das ist beabsichtigt. Es geht nicht um irgendwelches Geld oder die angebliche Behauptung. Es geht darum, einen Gesprächsanlass zu schaffen. Eine weitere Strategie sind die romantischen Erinnerungen. Geschenke, die vor der Tür liegen, Briefe, Nachrichten mit Erinnerungen an gemeinsame schöne Momente. Weißt du noch, damals, als wir zusammen auf Bali waren? Das zielt direkt auf die Sehnsucht nach der guten Zeit, die ich in der letzten Folge mit Sophia auch schon beschrieben habe. Manche toxische Ex-Partner tauchen auch scheinbar an zufälligen Orten auf, die Betroffene regelmäßig besuchen. Plötzlich steht er im selben Supermarkt, im Fitnessstudio, in derselben Kneipe. Das ist natürlich kein Zufall, sondern bereits eine Form von Stalking, die aber als zufällige Begegnung getarnt wird. Und schließlich gibt es die Kontaktaufnahme über Dritte, nicht nur um zu sagen, es gehe ihm schlecht, sondern auch um Informationen zu sammeln oder indirekt Botschaften zu übermitteln. Gemeinsame Bekannte werden zu unwissentlichen Boten. Er fragt ständig nach dir, er vermisst dich so sehr, er ist völlig am Ende ohne dich. Das Wichtige, was alle Betroffenen verstehen sollten: Hoovering folgt einer Eskalationslogik. Wenn die sanften Methoden nicht funktionieren, werden die Versuche intensiver, drängender, manchmal auch aggressiver. Was als romantische Geste oder Hilferuf beginnt, kann sich in Kontrolle, Drohungen und Stalking verwandeln. Sophia hat genau das erlebt. Häufig werden die einzelnen Taktiken auch abwechselnd genutzt. Auf die Rosenlieferungen ins Büro folgen dann etwa wieder Hassnachrichten per SMS und darauf Selbstmitleid und so weiter. Kommen wir zum zweiten Thema, das ich beleuchten möchte. Suiziddrohungen. Suiziddrohungen als Manipulationswerkzeug. Das ist ein heikles Thema und ich möchte es auch sehr behutsam behandeln, weil Suizidalität ein sehr ernstes Thema ist und Menschen wirklich sterben. Sophia beschreibt, wie schwer es für sie war, nicht auf die Suizidankündigung ihres Ex-Partners einzugehen. Er schrieb ihr, er könne nicht mehr, er schaffe das alles nicht mehr. Und Sophia sagt, ich habe mich irgendwo noch in dieser Verantwortung gesehen, weil ich wusste, er hat sonst niemanden. Sie spricht von einem enormen emotionalen Druck, der auf ihren Schultern lastete und von wahnsinniger Angst, dass er sich wirklich etwas antut und sie dann nicht gehandelt hat. Und diese Gefühle sind nachvollziehbar. Genau deshalb sind Suiziddrohungen ein so wirksames Manipulationsmittel. Sie aktivieren unsere tiefsten Ängste, unser Verantwortungsgefühl. Sie erzeugen eine sofortige, emotionale Reaktion, bei der man nicht einfach wegschauen kann. Sie schaffen Bindung durch Krise. Die betroffene Person fühlt sich plötzlich wieder unersetzlich als die Einzige, die diesen Menschen retten kann. Und sie verschieben den Fokus komplett weg vom problematischen Verhalten des Ex-Partners hin zu seiner vermeintlichen Hilfsbedürftigkeit. Das Schwierige ist, Suiziddrohungen können real sein und gleichzeitig können sie instrumentalisiert werden. Manchmal ist beides wahr. Die Person leidet wirklich und nutzt gleichzeitig dieses Leid, um Kontrolle auszuüben, und das macht die Situation so komplex und schwierig einzuschätzen. Es gibt einige Hinweise, dass Drohungen primär manipulativ eingesetzt werden könnten. Zum Beispiel, wenn sie immer genau dann kommen, wenn das Gegenüber sich distanziert. Oder wenn nach oder bei der Rettungsaktion alles beim Alten bleibt und sich am Verhalten nichts ändert. Oder wenn die Drohungen direkt an die ehemalige Partnerin geknüpft werden. Wenn du gehst, bringe ich mich um. Das ist emotionale Erpressung. Gleichzeitig gibt es Warnzeichen, die auf echte Suizidalität hindeuten können und die ernst genommen werden sollten. Sophias Ex zeigte einige davon. Er hatte seine Möbel verkauft, seine Wohnung war leer und verwüstet, er hatte einen Zusammenbruch, bei dem die Polizei die Tür eintreten musste. Das Verschenken oder Verkaufen von Besitztümern kann ein Warnsignal sein. Ebenso sozialer Rückzug, Vernachlässigung des Alltags, das Äußern konkreter Pläne oder Methoden. Frühere Suizidversuche, eine plötzliche Ruhe nach einer Krisenphase, die darauf hindeuten kann, dass ein Entschluss gefasst wurde. Oder Abschiedsnachrichten oder das Ordnen von Angelegenheiten. Was bedeutet das nun ganz konkret für Betroffene? Viele fragen sich, mache ich mich strafbar, wenn ich nicht selbst hinfahre? Ich bin keine Juristin und ich darf daher diese Frage rechtlich nicht beantworten. Wenn ihr hier wirklich Sicherheit braucht, lasst euch anwaltlich beraten. Was ich aber aus meiner Erfahrung sagen kann, professionelle Hilfe zu rufen, also den Notruf zu wählen, den psychiatrischen Notdienst zu informieren oder Angehörige einzuschalten, ist Hilfe. Ihr müsst nicht persönlich vor Ort sein, um zu handeln. Fachleute sind für solche Situationen ausgebildet, ihr seid es nicht. Wichtig ist mir auch, Nicht jede Suiziddrohung ist Manipulation. Viele Menschen in Krisen kommunizieren so, weil sie keine anderen Worte finden und meinen es absolut ernst. Das Problem entsteht, wenn Drohungen wiederholt und gezielt eingesetzt werden, um Verhalten zu erzwingen. Wenn du gehst, bringe ich mich um. Da verschiebt sich etwas. Aber diese Unterscheidung könnt ihr im Moment nicht selbst treffen und müsst ihr auch nicht. Deshalb ruft bitte professionelle Unterstützung. Konkret würde ich also Folgendes empfehlen. Wenn ihr glaubt, dass unmittelbare Gefahr besteht, also wenn jemand konkret ankündigt, sich jetzt etwas anzutun oder bereits dabei ist, ruft die 110 oder 112. Bei vageren Äußerungen wie »Ich halte das nicht mehr aus« kann der psychiatrische Krisendienst eventuell die bessere Anlaufstelle sein. In vielen Städten gibt es Krisennummern, die rund um die Uhr erreichbar sind. Welche Nummer die richtige ist, hängt von der Situation ab. Im Zweifel lieber eine Stufe höher ansetzen. Fahrt nicht selbst hin. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst etwas tun, könnt ihr eine klare Botschaft formulieren, ein einziges Mal. Ich bin nicht die richtige Person, um dir zu helfen, aber ich werde professionelle Hilfe für dich rufen. Dokumentiert die Drohungen, aber reagiert nicht weiter darauf. Ich weiß, wie schwer das ist. Viele Betroffene beschreiben ein Gefühl von Lähmung. Man weiß, dass Reagieren das Muster verstärkt, aber nicht reagieren fühlt sich an, wie Schuld auf sich zu laden. Beides ist belastend. Wenn ihr merkt, dass euch das über eure Grenzen bringt, ist das ein Zeichen, dass ihr Unterstützung braucht, nicht nur die andere Person. Sophia ist trotz allem hingefahren und ich verstehe das, denn der Druck war enorm. Doch sie hat festgestellt, kaum war sie da, ging es ihm plötzlich gar nicht mehr so schlecht. Es ging nämlich um etwas anderes. Er wollte sie zurück. Als sie das ablehnte, wurde er dann wieder abweisend und biestig. Das ist ein Muster, das viele Betroffene kennen. Bleibt die Frage, wie geht man mit den Schuldgefühlen um? Denn selbst wenn man rational weiß, dass man nicht verantwortlich ist, fühlt es sich oft anders an. Ein paar Gedanken dazu. Erstens, die Verantwortung für das Leben eines anderen, erwachsenen Menschen liegt nicht auf euren Schultern. Das ist keine Kälte, das ist eine Tatsache. Zweitens, wenn ihr auf die Manipulation eingeht, verschlimmert ihr das Problem langfristig. Ihr bestätigt, dass diese Strategie funktioniert. Das hilft niemandem, auch dem Ex-Partner nicht, denn diese Person wird nicht loskommen. Drittens, professionelle Hilfe zu rufen, ist Hilfe. Ihr handelt, ihr tut etwas, aber ihr tut das Richtige, nämlich Menschen einzuschalten, die dafür ausgebildet sind. Und viertens, wenn ihr diese Schuldgefühle nicht alleine verarbeiten könnt, sucht euch bitte professionelle Unterstützung. Auch das ist keine Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, das ist Selbstfürsorge. Dann möchte ich noch über das Thema Stalking sprechen. Sophias Ex hat sie über ein Jahr lang mit 1000 SMS bombardiert, mit unzähligen E-Mails. Er hat sie über Instagram, Facebook, TikTok kontaktiert. Er hat sich 5 verschiedene Handynummern besorgt, um sie zu erreichen. Er hat möglicherweise ein Abhörgerät an ihrem Auto installiert. Er hat möglicherweise ihre Reifen zerstochen. Er stand nachts hinter ihrem Haus und warf Steine an ihr Fenster. Das ist Stalking. Und Stalking ist keine Liebeserklärung, auch wenn es manchmal so verpackt wird. Stalking ist die Fortsetzung der Kontrolle mit anderen Mitteln. Die Beziehung ist vorbei, aber der Stalker weigert sich, die Kontrolle über das Leben der anderen Person aufzugeben. Und für Betroffene ist es sehr wichtig zu verstehen, was Stalking anheizt und was dagegen helfen kann. Was Stalking anheizt, ist jede Form von Reaktion. Das ist der wichtigste Punkt. Selbst negative Reaktionen sind Reaktionen. Selbst wenn ihr schreibt, lass mich in Ruhe, zeigt das dem Stalker, meine Nachrichten kommen an. Ich erzeuge Wirkung damit. Ich bin noch Teil des Lebens dieser Person. Besonders problematisch ist das, was wir als intermittierende Verstärkung kennen. Wenn ihr 99 Nachrichten ignoriert und auf die 100. antwortet, dann lernt der Stalker, Ausdauer wird belohnt. Ich muss nur hartnäckig genug sein. Sophia hat einen verständlichen, aber taktisch ungünstigen Fehler gemacht, als sie ihm nach den zerstochenen Reifen schrieb. Diese eine Nachricht nach Monaten des Schweigens hat möglicherweise signalisiert, es gibt einen Weg, sie zu einer Reaktion zu bringen. Er muss nur drastisch genug werden. Das ist ausdrücklich kein Vorwurf an Sophia. Ihre Reaktion war absolut nachvollziehbar und menschlich. Aber es illustriert, wie schwierig diese Situation ist. Was also kann helfen? Zunächst Dokumentation. Bewahrt alles auf. Macht Screenshots, speichert Nachrichten, fotografiert Schäden, notiert Datum, Uhrzeit und Art des Kontakts. Benennt Zeugen, wenn es welche gibt. Diese Dokumentation ist entscheidend für mögliche rechtliche Schritte. Sophia hat das sehr klug gemacht, indem sie die blockierten Nachrichten in einem separaten Ordner gespeichert hat, anstatt sie zu löschen. Dann konsequente Kontaktsperre. Keine Antwort ist die beste Antwort, nicht einmal eine wütende. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst einmal klarstellen, was Sache ist, dann formuliert ihr eine einzige klare, sachliche Nachricht. Ich möchte keinen Kontakt mehr. Jeder weitere Kontaktversuch wird dokumentiert und zur Anzeige gebracht. Danach schweigen. Für immer. Blockiert auf allen Kanälen, aber speichert die Nachrichten in einem separaten Ordner ab, falls sie doch durchkommen. Praktische Schutzmaßnahmen sind ebenfalls wichtig. Und Sophia hat einige davon ergriffen oder plant sie. Das eine ist, die Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt zu beantragen, damit die neue Adresse nicht über das Melderegister gefunden werden kann. Die Handynummer wechseln und die neue Nummer nur an vertrauenswürdige Personen geben. Routinen ändern, unvorhersehbar werden. In schweren Fällen auch umziehen. Das Auto auf Tracker oder Abhörgeräte untersuchen zu lassen und Sicherheitstechnik in der Wohnung zu installieren. Rechtliche Schritte sind ein weiterer Baustein. Sophia hat Anzeige erstattet wegen Stalking, Bedrohung, Beleidigung und Nachstellung. Das war mutig und richtig. Aber leider war ihre erste Erfahrung mit der Polizei etwas entmutigend. Ihr wurde vorgeworfen, warum sie ihre Rufnummer nicht früher gewechselt habe, warum sie erst jetzt komme, ob sie diesen Stress denn vielleicht sogar wolle. Das ist leider wirklich ein Beispiel für Victim Blaming, das Betroffene viel, viel, viel zu oft erleben. Lasst euch bitte davon nicht entmutigen. Besteht darauf, dass eure Anzeige schriftlich aufgenommen wird. Ihr könnt ein Kontakt- und Näherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz beantragen. Und es gibt Opferberatungsstellen wie den Weißen Ring, die euch dabei praktisch unterstützen können. Und schließlich informiert bitte euer Umfeld, euren Arbeitgeber, enge Freunde, die Familie. Gebt klare Anweisungen. Keine Informationen über den Aufenthaltsort dürfen weitergegeben werden, an niemanden. Und geht nicht auf Vermittlungsversuche Dritter ein, egal wie gut gemeint sie sein mögen. Die durchschnittliche Dauer von Stalking beträgt leider etwa 2 Jahre. Manchmal hört es früher auf, manchmal dauert es länger. Und das ist eine lange Zeit und sie erfordert viel Kraft und Durchhaltevermögen. Aber Stalking hört in den meisten Fällen irgendwann auf, besonders wenn Betroffene konsequent nicht reagieren und der Stalker merkt, dass er keine Wirkung erzielt. In Sophias Fall hat er seit dem Abend, an dem er Steine an ihr Fenster geworfen hat und sie die Polizei eingeschaltet hat, nichts mehr von sich hören lassen. Vielleicht ist das ein Wendepunkt und ich wünsche es ihr von Herzen. Ich möchte diese Folge mit einem Gedanken abschließen, der mir wichtig ist. Sophias Geschichte zeigt, dass der Ausstieg aus einer toxischen Beziehung oftmals noch nicht der Schlusspunkt ist. Es kann ein langer Prozess sein, der auch nach der Trennung Kraft, Strategie und Unterstützung erfordert. Aber Sophias Fall zeigt auch, dass es möglich ist. 1 Jahr nach unserer ersten Aufnahme ist sie nicht mehr in dieser Beziehung. Sie ist nicht zurückgekehrt. Sie hat Grenzen gesetzt. Sie hat sich Hilfe geholt. Sie hat Anzeige erstattet. Sie zieht um. Sie plant ihre Sicherheit. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass Sophia gesagt hat, es gehe ihr gut. Das Hauptziel für sie war, aus dieser Hölle auszusteigen, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Sie wollte unsere erste gemeinsame Podcast-Folge und das Erzählen über ihr Erleben in der Öffentlichkeit als Ausstiegspunkt nutzen, als Point of No Return. Und das hat sie geschafft. Sie geht mit Zuversicht in ihre neue Zukunft. Sie freut sich auf ihre neue schöne Wohnung. Sie freut sich auf den Neuanfang. Das ist es, was ich euch, Hörerinnen und Hörern, mitgeben möchte, die vielleicht selbst in einer ähnlichen Situation stecken. Es ist möglich, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Es ist nicht leicht. Es erfordert Kraft und Mut und oft auch professionelle Hilfe. Aber es geht. Und danach kann es einem wirklich besser gehen. Wenn du mit mir deine Strategie für den Ausstieg entwickeln möchtest, dann buch dir am besten jetzt deine kostenfreie professionelle Ersteinschätzung. Wir sprechen 30 Minuten kostenfrei miteinander, völlig unverbindlich und schauen, ob ich dich unterstützen kann, aus deiner Beziehung herauszufinden oder die Auswirkungen dieser Beziehung besser zu verarbeiten. Sophia wünsche ich von Herzen, dass ihr Ex jetzt endlich verstanden hat, dass die Beziehung beendet ist, dass er sie in Frieden lässt und dass sie ihren Neuanfang in vollen Zügen genießen kann. Danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Dieser Podcast existiert, weil ich überzeugt bin, dass diese Geschichten erzählt werden müssen, dass sie Menschen erreichen müssen, die sich gerade fragen, ob sie vielleicht verrückt sind oder ob das, was sie erleben, wirklich so nicht in Ordnung ist, die nicht wissen, wie es weitergehen kann. Manchmal ist eine einzige Podcast-Folge der Moment, in dem jemand zum ersten Mal denkt, das kenne ich, das passiert mir auch, ich bilde mir das offenbar nicht ein. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann hilf mir bitte, sie weiterzutragen. Abonniere den Podcast, falls du das noch nicht getan hast. Hinterlasse eine Bewertung natürlich gerne mit 5 Sternen. Das hilft nämlich enorm dabei, dass weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und wenn du jemanden kennst, dem Sophias Geschichte helfen könnte, dann teile diese Folge. Manchmal ist vielleicht ein weitergeleiteter Podcast-Link genau der Anstoß, den jemand braucht. Zwischen den Folgen erreicht dich gerne auch meine Mutpost. Das ist mein Newsletter, in dem ich dir regelmäßig Gedanken, Impulse und manchmal einfach ein paar aufbauende Worte schicke. Eine kleine Portion Mut für dein E-Mail-Postfach. Den Link zur Anmeldung für die Mutpost findest du in den Shownotes. Und falls du selbst überlegst, deine Geschichte hier zu erzählen, trau dich. Es muss keine Partnerschaft sein. Es kann auch eine Erfahrung mit einem Elternteil sein, im beruflichen Kontext oder in einer Freundschaft. Dein echter Name bleibt geschützt, versprochen, und du bekommst ein Pseudonym von mir. Schreib mir einfach eine kurze Mail an podcast@narzissmus-coach.de und wir besprechen alles Weitere. In 2 Wochen gibt es wie immer die nächste Folge. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Jennifer.